Auswärts geht die Welt unter. Hertha deklassiert S04.
Ballerbude Schalke. Königsblaue Defensive wird in Berlin komplett demontiert.
Alle spielen gegen uns. Müssen wir jetzt wieder Angst vor dem Klassenerhalt haben?
Viel zu tun in der Länderspielpause. Sind gegen den KSC wieder 3 Punkte drin?
Das alles hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04.
Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein!
Einfach nur noch irre!
Schalke, die Nordkurve und ich.
Und damit herzlich willkommen zum Podcast Schalke, die Nordkurve und ich. Nach unserem Auswärtsspiel gegen die Hertha aus Berlin. Und was soll man sagen, in dieser Saison Auswärtsspiel meistens ein Buzzword dafür, dass im nächsten Podcast, viel Kritik geäußert wird. So auch diesmal: Schalke verliert gegen Hertha 5:2. Die Defensive zerfällt in alle Einzelteile. Wieder ein Spiel, was richtig scheiße ist. Und darüber wollen wir jetzt reden. Und wenn ich wir sage, meine ich nicht nur mich, sondern auch den wunderbaren Felix, den ich diesmal nicht aus Aachen begrüße. Der Felix ist nämlich im Urlaub. Deshalb grüße ich ins ferne Italien. Und hoffe, dass man es in Italien besser aushalten kann, so mit 5 Gegentoren an so einem Montag arbeiten zu müssen, sage ich mal so. War heute schwer.
Ja, Glück auf. Hallo, hallo. Ja, also es lässt sich hier gut aushalten. Was sich hier dann doch nicht so gut aushalten lässt, ist so wie, glaube ich, überall auf der Welt Schalke-Spiele zu gucken. Ich habe es gestern mir wirklich angetan und ich bin jetzt im Skifahren, bin eine Dreiviertelstunde eher von der Piste runter wie eigentlich üblich, weil ich gesehen habe, oh, spannendes Spiel zur Halbzeit. War ja eigentlich noch alles drin, hat man zumindest irgendwie gehofft. Und ich dachte, bei so einem Spiel, da musst du ja einschalten, bin runter, Livestream angemacht, mit der ganzen Family auch. Und da wurde man dann ordentlich enttäuscht. Im Urlaub willst du eigentlich nicht sauer werden, du willst im Urlaub entspannen, aber da war mein Puls direkt wieder auf 180. Es war wieder eine Nichtleistung, würde ich sagen, wieder eine pure Enttäuschung. Wieder einmal muss man sagen, glaube ich, geht unser Beileid raus an die zahlreich mitgereisten Fans, die es bis nach Berlin gepackt haben. Ich meine, es waren so 10.000, 15.000 Schalker, die in Berlin vor Ort waren, die Mannschaft wieder tatkräftig unterstützt haben. Ja, und wieder mal komplett enttäuscht worden sind, einen Schlag ins Gesicht bekommen haben und wieder wirklich eine Auswärtsleistung gesehen haben, die... Ich glaube, da ist man sich einig, gerade was die Defensive angeht, einfach die Zweitliga-Reif ist.
Also du kannst verlieren, du kannst auch in Berlin verlieren, auch das ist uns häufig genug schon passiert, aber 5 Gegentore und eine Defensivleistung, also wenn ich über das gesamte Spiel, also erschreckend. Ich bin wirklich richtig erschrocken, wie schlecht das war. Und Ich saß wirklich optimistisch vorm Fernseher. Ich bin ehrlich, ich habe es hier alleine geguckt. Das hat es nicht unbedingt besser gemacht. Ich saß alleine in meinem WG-Zimmer in Köln und habe mir dieses Spiel angeschaut. Und ich war wieder sauer. Ich sag mal so, in der ersten Halbzeit war es halt eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wo ich einfach nur entsetzt über die Defensive war. Aber trotzdem mit Toren noch ein bisschen was Positives gab. Aber das gab es in der zweiten Halbzeit auch nicht mehr. Und deshalb war es am Ende dann wieder sehr, sehr frustrierend. Ich würde sagen, wir quatschen nicht großartig drumherum. Felix, walte deines Amtes, mach mal Aufstellung, weil ich glaube, da liegt schon der Kern des Problems.
Du sagst es. Ja, wir hatten ein paar Ausfälle zu beklagen oder ein paar Sperren. Zwei Spieler sind ausgefallen. Ansonsten hat Kari Geratz auf dieselbe Elf wieder und auch auf dieselbe Formation gesetzt. Ja, im Tor wieder Marius Müller und wieder haben wir mit Viererkette gespielt. Links Mörkin, in der Innenverteidigung Schallenberg und Karlas und rechts, Soppi konnte nicht, Brunner konnte nicht. Wer bleibt da? Der Goat. Wobei der Spitzname langsam, also der altert immer schlechter. Henning Matriciani, durfte mal wieder ran von Anfang an auf der Rechtsverteidigerposition. In der Zentrale, in der Defensive, Seguin gesperrt, Schallenberg hatten wir ja schon in der Innenverteidigung. Wer bleibt übrig? Richtig, Danny Latzer durfte auch mal wieder ran auf der 6. Auch wirklich ein Mismatch, das seinesgleichen gesucht hat, glaube ich, in dem Spiel kommen wir gleich zu. Katastrophale Leistung. Links Aoyan, rechts Kawadai, auf der 10 Karaman, also da auch alles beim Alten, genauso wie vorne. Tirode, Kapitän, und ja, neben ihm gestürmt hat Brian Lassme. Und genau so sind wir dann ins Spiel gegangen, was wirklich, also von Anfang an ja vogelwild war. So, das war deine erste Nachricht, weil sie noch, dieses Spiel ist vogelwild, wo ich schon auf der Piste dachte, du musst runter, du musst gucken.
Ja, vogelwild beschreibt es, glaube ich, ganz gut. Es war einfach offenes Visier und defensiv von beiden Teams ein völliger Totalausfall. Beide Teams defensiv nicht zweitligareif. Wir fangen direkt an mit dem ersten Angriff der Hertha. Da fällt eigentlich schon alles auf. Ich finde, das erste Tor ist die Zusammenfassung aus dem gesamten Spiel. Fabian Reese, der Ex-Schalker, spielt links Duziak an. Ja, und dann Latzer. Du hast gerade schon vom Mismatch gesprochen. Duziak, wie der Latzer da austanzt. Also das sieht wirklich aus wie DFB-Pokal erste Runde. Dann versucht halt abzulegen. Schallenberg irgendwie rutscht da ins Leere, trifft den Ball noch, lenkt den Ball dadurch an Pfosten. Der Ball prallt an den Rücken von Marius Müller. Ja, und hüpft dann durch den Fünfer, Tabakovic steht dann da, wo ein Stürmer stehen muss, 1-0. Da waren gerade 85 Sekunden gespielt und Schalke lag schon zurück. Ich sag mal so, die Zeichen standen zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall schon mal wieder auf richtig scheiße. Und auch wie Latzer da verteidigt, ist wirklich, boah, konntest du dir nicht angucken.
Ja, also du sagst es, sie waren, also Latzer und auch Matrijani jetzt in der Situation noch nicht so krass, gefordert gewesen, aber du hast den beiden, also wirklich beide Spieler, die halt reinrotiert sind, hast du von Minute 1 die Überforderung angesehen, also wie die von Duziak und Tabakovic und vor allem von Fabian Reese hergespielt worden sind, wieder eingeschult worden sind, das konnte man sich wirklich nicht angucken. Und ja, du hast es gesagt, Anzeichen direkt, ja, standen auf Scheiße, man hat wieder gesagt, oh Gott, das geht wieder den Bach runter, aber ey, krass, wir haben eine Reaktion gezeigt, 5. Minute, 3 Minuten später, wir haben uns auch angemeldet, Lassme, der ja im Strafraum probiert abzuschließen aus der Drehung, Gersbeck pariert, unzureichend, also wirklich, wirklich auch schwach, da hat er auch seine Aktien drin, lässt den Ball nach vorne nämlich prallen, wo Tirode dann, ja, so wie Tabakovic, so wie da, wo ein Stürmer stehen muss, richtig steht und den Ball dann einfach aus 8 Metern einschiebt. 1-1, man hat eine Reaktion gezeigt, wieder Hoffnung gehabt, 5 Minuten gespielt, 2 Tore. Ja, und es sollte genauso weitergehen.
8. Minute, Hertha wieder vorne, Maser, ja, der Tabakovic toll in Szene setzt. Der prüft direkt mal Müller mit einem Schuss aus 22 Metern mit Selbstvertrauen nach seinem Tor, nur wenige Minuten vorher. Ja, diese Prüfung besteht Müller aber ohne größere Probleme. Ganz anders als in der 13. Minute, da trifft Tabakovic nämlich zum zweiten Mal und der kommt dabei eher zufällig an den Ball, legt den Ball halt, und da sieht man, wie einfach es ist, legt den Ball einfach raus zu Reese, ja, und Reese tunnelt Matrijani wie ein Kreisliga-Fußballer, wirklich, sieht fürchterlich aus. Matrijani kommt gar nicht in den Zweikampf, Tunnel von Reese, der spielt den Ball in die Mitte, Tabakovic steht wieder im Fünfer, wieder da, wo der Stürmer stehen muss und macht wieder seine Aufgabe. 2-1.
Ja, ganz, ganz bitter auf jeden Fall, da so schnell auch wieder den Gegentreffer zu kassieren, wieder in Rückstand zu geraten und danach muss man sagen, dickes Powerplay von der alten Dame, also gerade über Reese, sowohl in Latzer als auch in Matrijani waren da wirklich kein Hindernis für den. Reese hat da wirklich auf seiner linken Seite die ganze Mannschaft schwindelig, die ganze Königsblauer Mannschaft schwindelig gespielt, 17. Minute, ja, legt sich den Ball 4 Meter vor, an Latzer vorbei, kann dann wieder ins Zentrum legen, wo Kadas dann aber noch mit einem guten Tackling vor Tabakovic klären kann. Da hätte es auch schon direkt nach 4 Minuten nach dem 2-1 schon 3-1 stehen können. 18. Minute, keine Minute halt später, Gechter, der an Müller scheitert, Ball trudelt wieder durch den Fünfer, also das war auch ein riesiges Problem irgendwie bei uns, wir haben den Ball halt einfach nicht aus dem 16er, aus der Gefahrenzone rausbekommen, wirklich immer nur unzureichend geklärt, dass Bälle irgendwie dann mal wirklich im 16er, zum Beispiel jetzt, wie es in der 18. Minute dann passiert, vor Dardai landen, der dann nochmal abschließen kann. Also wirklich gar keinen Zugriff gehabt, gerade in der gefährlichen Zone, wo man halt einfach wirklich komplett aufmerksam sein muss und da sein muss. 21. Spielminute, wieder Rese, kommt von links, zieht er nach innen und feuert mal aus 25 Metern ab. Richtig guter Abschluss, aber Müller auch mit einer richtig guten Tat, kann den Aufsetzer da zur Seite lenken. Ja, und dann, wie gesagt, also da muss man sagen, hatten wir echt Glück, dass wir diese Minuten überstanden haben, denn danach konnten wir uns mal wieder anmelden.
25. Minute und Kabadai meldet sich an, um Kurfta Karbovnik, wer sich an so ein paar Podcasts, ich sag mal so vor 30 Folgen erinnert, den wollte Schalke auch mal haben im Sommer, hat nicht geklappt. Kabadai umdribbelt Karbovnik, schließt ab aus knapp 20, 22 Metern. Ja, der Ball geht dann Meter links vorbei, aber es war auf jeden Fall ein Zeichen, dass wir uns wieder angemeldet haben, wieder da waren. Und das sollte auch von Erfolg gekrönt sein. Zwei Minuten später nur findet das Mittelstürmerduell zwischen Tabakovic und Terodde seine Fortsetzung. Karaman, der natürlich mal wieder einleitet, dribbelt dann an, kommt gegen Gechter zwar nicht ganz durch, aber bekommt trotzdem den Ball zu Terodde, muss man sagen, wieder richtig stark von Karaman. Und Terodde, der ja in dieser Saison echt unglücklich war, bisher erst 3 Tore gemacht hat, macht am Sonntag gegen Hertha direkt mal 2, der aus 11 Meter halt genau das tut, was ein Mittelstürmer tun muss. Ja, Flachschuss, einfach perfekt, da hast du richtig gesehen. Der Torriecher von Simon Terodde war an dem Tag auf jeden Fall da. 2-2, finde ich ein sehr, sehr typisches Terodde-Tor. Und nur 2 Minuten später macht er fast den lupenreinen Hattrick in 29 Minuten. Es ist eine ähnliche Situation. Aujan schlägt den Ball so aus dem Halbfeld einfach mal rein. Und Terodde nimmt den Ball per Dropkick direkt und kriegt den Ball auch aufs Tor. Gersbeck hat den Ball dann im Nachfassen, aber das war der einzige Moment, diese 29 Minuten, wo ich dachte, okay, Schalke kann hier heute gewinnen. Schießen wir da das 3-2, who knows. Aber ja, das war dann leider auch nach einer halben Stunde, diese 5 Minuten Druckphase zwischen Minute 25 und 30, war dann leider für lange Zeit das Letzte, was von Schalke kam.
Richtig, danach hat wirklich nur noch Hertha gespielt und ja, das 3-2 sollte dann auf Herthaner Seite fallen, wirklich also 12 Minuten nach unserem Ausgleich wieder, ganze Abwehr pennt, man kommt nicht in die Zweikämpfe, du hast keinen Zugriff, Hertha kann sich nach Belieben ja durch unsere Hälfte kombinieren, Tabakovic, der ja Winkler findet, der kann noch im Strafraum 2 Haken ziehen, lässt Carlos da cool stehen und kann dann aus 10 Metern locker ins lange Eck dann abschließen, keine Chance da für Müller. Und dann stand es wieder 3-2, wirklich, also ein Auf und Ab, was den Spielverlauf da angeht und der endgültige Bruch dann irgendwie doch dann in unserem Spiel. Auch so, 5 Minuten vor der Halbzeit natürlich kein guter Zeitpunkt gewesen, weil leider haben wir es dann nicht mehr geschafft, vor der Halbzeit nochmal irgendwie Akzente zu setzen. Wir hätten sogar fast noch das 4-2 kassiert. Murky und Carlos, die halt, wo es ein krasses Missverständnis geht, wo Maser dann durchstarten kann und gegen's Außennetz schießt. Also nochmal Glück gehabt, dass wir nicht sogar mit 2 Toren Rückstand in die Pause gehen. Ja, und nach der Halbzeit muss man einfach sagen, also irgendwie gut, dass Halbzeit war. Das Spiel musste sich wirklich erholen, irgendwie so ein bisschen. Beide Mannschaften mussten sich ein bisschen, denke ich mal, vor allem defensiv nochmal neu ordnen. Ich sag mal so, wenn man sich die nächsten 45 Minuten anguckt, hat das bei einer Mannschaft geklappt, bei der anderen Mannschaft absolut gar nicht. Vielleicht nochmal ein Wort zu unserer Offensive. So mag vielleicht ein Lichtblick gewesen sein, aber auch so beide Tore oder auch das, was wir nach vorne gespielt haben. Es ist nicht so, wenn man es wirklich direkt vergleicht mit Hertha, so hat Hertha halt den Matchplan über Rehse und okay, der war jetzt auch nicht schwer, irgendwie da den Matchplan zu erstellen, ehrlich gesagt, wenn Matrigiani spielt, das einfach über Rehse spielt, der eh gerade top in Form ist und natürlich dann Matrigiani da nass macht, aber bei uns war es immer sehr viel auf, hatte ich das Gefühl, auf Zufall irgendwie ausgeht, mal ein langer Ball von Aurean. Klar haben wir dann die bulligen Stürmer wie ein Terodde, wie ein Lassme, die dann die Bälle auch festmachen können, aber es war immer so ein bisschen so, ja, hoffentlich macht der Karaman mal was, hoffentlich bricht der Lastmann mal vielleicht durch und hängt da 2-3 Spiele ab. Ja, konnten froh sein, dass da zwei Tore halt dann vom Laster gefallen sind, aber man hat gesehen, da kann dann auch dann nach der Pause nicht mehr viel von uns, gerade offensiv auch.
Ja, wir hatten weiterhin nur Probleme in der Defensive und die zweite Halbzeit ist so chancenreich von Hertha am Ende, dass wir da gar nicht durch alle durchgehen können, weil das einfach den Rahmen sprengt. Wir hatten in der 48. zwar nochmal einen schönen Angriff, aber ab da spielte eigentlich nur noch Hertha. 50. Chance Tabakovic, 51. Chance von Masa nochmal. Also da ging es halt eigentlich direkt wieder in die Richtung, okay, erstmal gucken, dass da defensiv jetzt hier nicht alles auseinanderfällt, aber das ist auch so halb geglückt nur. In der 55. musste Latza dann raus. Für ihn kam dann Marcin Kaminski. Das hat nicht für defensive Stabilität gesorgt. Es wurde dann so insofern umgestellt, dass Kaminski in die IV gerückt ist und Schallenberg auf die 6, der ja wieder in der Innenverteidigung begonnen hatte. Aber also Kaminski hat halt da auch wirklich, also neben Kaminski und Matriciani in der letzten Kette, das hat halt überhaupt nicht funktioniert. Und es hat genau eine Minute gedauert, ohne dass Kaminski daran schuld gewesen wäre. Ist es halt, fällt das 4-2. Aber da gibt es auch klar Schuldige. Und zwar ist links wieder Rehse zur Stelle, der wieder ein Flankenlauf ist. Und verpennt da natürlich wieder Henning Matriciani, der, wie ja schon jetzt diverse Male angesprochen, völlig überfordert war. Lässt die Flanke zu, ist der erste Fehler. Dann, Marius Müller, die ganze Saison, wenn er denn fit war, ein super Rückhalt gewesen. Auch der patzt. Zweiter Fehler, der unterläuft komplett die Flanke. Derry John Merkin geht auch gar nicht zum Kopfball, wobei ich mich frage, okay, er rechnet halt damit, dass Müller den Ball hat. Kann man ihm da so wirklich einen Vorwurf machen? Weiß ich nicht. Martin Winkler steht da und ist dann der dritte Spieler an diesem Tag, der einen Doppelpack markieren kann. Also Winkler 2 Tore, Tabakovic 2 Tore, Tirotte 2 Tore. Und damit war das erste Mal ein 2-Tore-Vorsprung hergestellt und damit ja auch die Möglichkeit, dass es dann doch deutlich in Richtung Hertha geht. So war es dann auch. Hätte auch sogar deutlicher noch sein können. 58. Tabakovic mit der nächsten Chance. 59. Gechter. Alles Chancen, wo ja Hertha 5-2, 6-2 hätte führen können. In der 62. haben wir uns dann gedacht, wir müssen noch mal offensiv was tun. Karaman, für den es auch einfach nicht für mehr gereicht hat. Der war ja unter der Woche angeschlagen. Und Lassmegin ging raus. Drexler und Top kam für sie. Und ja, in der Folge war es zwar so, dass Schalke das Spiel machte. Wir hatten mehr Ballbesitz, deutlich mehr Ballbesitz, haben das Spiel kontrolliert, aber uns keine Chance herausgestellt und regelmäßig Hertha eingeladen. In der 64. zum Beispiel hätte Winkler fast den Dreierpack gemacht. Da kann Müller nämlich mit einer tollen Parade gerade noch so den Ball um den Pfosten lenken. Ja, daher hätte es da schon 5-2 stehen können. Und ich glaube auch, bis zum Ende des Spiels blieb so, wir den Ball, Hertha die Chancen.
Ja, richtig. Also wir wollten es dann, haben dann nochmal gewechselt in der 71. Spielminute, nochmal etwas offensiver, auf jeden Fall Chulinov, der für Kavadai kam. Und Uedra Ogo, endlich mal wieder auf dem Feld gewesen, kam für Aujan rein. Hert hat auch gewechselt, positionsgetreu, ich meine, wieder hatten die, also ich glaube, die hatten wirklich keine Angst mehr, dass wir da noch irgendwie rankommen. In irgendeiner Art und Weise angesprochener Niederlechner, der in der 72. eingewechselt wurde, trifft 3 Minuten nach seiner Einwechslung. Wieder geht's über die linke Seite, linke offensive Seite. Rehse stürmt an Matriciani vorbei, legt so Niederlechner, der ja wirklich, ich weiß nicht, von wem er verteidigt wird in der Situation, ehrlich gesagt. Matriciani schon geschlagen von Rehse. Aber Kaminski und Karlas, ich weiß nicht, wie die sich da abgesprochen hatten. Auf jeden Fall, Niederlechner kann wirklich, ich würde sagen, 6-7 Meter ohne Bedrängnis durch den Strafraum stolzieren. Ja, macht es dann clever, sieht, dass Müller ja ein bisschen zu weit mittig steht und knallt den Ball mit der Pike in den spitzen Winkel rein, ins Torwart-Eck. Also auch da hat Müller wieder Aktien drin. Aber um ihn irgendwie so ein bisschen zumindest in Schutz zu nehmen, ganz ehrlich, bei so vielen Torschüssen, die Hertha da abgefeuert hat, 20 an der Zahl, ja, da provozierst du dann auch irgendwann wahrscheinlich solche Fehler. Und gerade auch, weil es halt wirklich nicht so Torschüsse aus weiß nicht, es waren jetzt nicht alles Distanzschüsse, sondern es waren alles wirklich Hochkaräterchancen. Also ich will gar nicht wissen, wie viel, also ich würde sagen, da waren locker im gesamten Spiel 10, 12, 80% Chancen, dann, wo du sagen könntest, also wenn das, wenn wir hier uns 8 Tore fangen, würde auch keiner meckern. 79. Spielminute holt sich dann Simon Terodde noch die gelbe Karte ab für ja wieder Kategorie dumm, Ball wegschmeißen. 81. ist dann nochmal die letzte Aktion von uns. Drexler, der auf Terodde spielt, ja, keine wirkliche Gefahr, der Abschluss aus 13 Meter für Gersbeck. Ja, und dann ist das Spiel auch so ein bisschen zu Ende geprieselt. Wir hatten, wie gesagt, da nicht noch irgendwelche Ambitionen, da offensiv nochmal aktiver zu werden. Selbes gilt auch für Hertha, die ja das Spiel schon für das Spiel auch gewonnen hatten und auch so dann weiter aufgetreten sind. Was mir so ein bisschen weht hat, noch die ganze Zeit die Herthaner Fans, die skandiert haben, Absteiger, Absteiger. Und wobei ich weiß noch, Anfang der Saison haben wir Hertha eher für den Chaos.
Ja, wir haben gespielt wie einer.
Das ist absolut richtig. Aber was mich da noch so gebrochen hat, war irgendwie so, ich weiß noch, wie wir am Anfang der Saison uns so kaputt gelacht haben über Hertha, die ja wirklich sehr schlecht auch, die sind ja noch schlechter reingestartet als wir. Die hatten ja nach 5 Spielen 0 Punkte. Und muss jetzt halt einfach auch, da kannst du ja, so wie du sagst, du kannst dagegen jetzt auch nichts sagen. So, diese Mannschaft ist auswärts ganz klar auf Kurs dritte Liga. So da kann man nichts mehr schönreden, ehrlich gesagt. Und es ist für mich unerklärlich. Und was auch noch schlimm ist, es ist für Spieler unerklärlich, es ist für den Trainer unerklärlich. Und wenn du es nicht mehr erklären kannst, dann hast du, glaube ich, ein riesiges Problem. Klar kannst du jetzt sagen, ja, die individuellen Fehler waren es. Natürlich waren sie es auch wieder. Aber woher kommt das? Wieso passiert das auswärts? Wieso passiert das zu Hause nicht so? In dieser Regelmäßigkeit vor allem. Wir haben in den letzten 3 Auswärtsspielen haben wir uns einfach mal knackige 12 Gegentore gefangen. Das ist ja, also es ist ja ein Muster zu erkennen, und dass das irgendwie nicht in den Griff bekommen wird, ja, ist krass, ist einfach krass. Und wie gesagt, dieses Unerklärliche, das regt mir eigentlich am meisten auf, und das macht einfach Angst, finde ich.
Also nochmal ein Blick auf die Auswärtstabelle. Du hast gesagt, 17. Platz sind wir gerade da, und auch nur punktgleich mit dem Tabellen 18. Osnabrück, auch nur wegen des Torverhältnisses, ein Tor besser sind wir da. Wir haben 35 Gegentore auswärts bekommen, das ist halt schon wirklich erschreckend, und haben ganze 7 Punkte geholt. 13 Spiele, 10 Niederlagen, 2 Siege und ein, ja, Unentschieden mit Mühe und Not. Da muss auf jeden Fall einiges besser werden in den letzten Spielen. Ich würde mich nicht auf die Heimstärke unbedingt verlassen. Also jetzt kommt Karlsruhe, die, da kommen wir später zu, auch jetzt ein Ausrufezeichen gesetzt haben. Dann auswärts Hannover, kannst du dir schon wieder abschminken, dass du da was holst. Dann Topspiel gegen den Club. Ja, dann auswärts Elversberg, würde ich halt auch ganz gerne irgendwas holen. Und auswärts Osnabrück und am letzten Spieltag auswärts Fürth. Ne? Also ich glaube immer noch nicht daran, dass wir absteigen, aber es ist halt wirklich, wenn du so spielst auswärts, dann kannst du halt froh sein, wenn dich die Heimstärke irgendwie in der Liga hält, und ist ja auf keinen Fall der Anspruch. Ich würde sagen, wir machen das Spiel zu mit Held und Depp, und ich glaube, da sind wir uns sehr, sehr einig. Also über einen Held brauchen wir gar nicht reden. Simon Terodde, 2 Tore, damit 40% seiner Saisontore erzielt jetzt in dem einen Spiel. Da gestanden, wo ein Stürmer stand, das gemacht, was er machen soll, Tore, alles super. Kickernote 2,5, auch mit großem Abstand das Beste. Also Held ganz klar Simon Terodde.
Ja, gehe ich absolut mit, da gibt es gar keine Diskussion. Worüber man dann diskutieren kann, ist dann über den Deppen. Ihr könnt es ahnen, man hat es, glaube ich, gemerkt, welcher Name hier gerade was defensive Fehler und Überfordertheit und was weiß ich alles angeht, wer oft genannt wurde, Danny Latzer und Henning Matrigiani. Also wirklich, ich find's auch noch so krass, dass beide haben jetzt mal wieder eine Chance bekommen und beide haben es so sang- und klanglos verkackt, wirklich. Aber für mich oder für uns ist es, denke ich, am Ende dann doch leider Henning Matrigiani. Klar, komplett undankbare Rolle da auch bekommen, da auf der rechten Rechtsverteidigerposition im direkten Duell mit Fabian Riese, der einfach ja mit so den Top 5 besten Spielern der Liga aktuell gehört, meiner Meinung nach. Klar hätte man sich noch irgendwie auch, wünschen können, dass er noch Unterstützung bekommt, vielleicht mal von einem Karlas oder einem Schallenberg. Der mal Unterstützer war, Latzer, war dann auch nicht viel besser, ehrlich gesagt. Die haben den selbst zu zweit nicht gestoppt bekommen, was ja auch aber zeigt. Also, Leute, was macht ihr da? Aber ich glaube, bei Matrigiani sind wir uns einig, er ist der Depp des Tages.
Ja, also, das war die Wahl zwischen den beiden. 2x6,0 spricht Bände und am Ende Matrigiani, die für mich auch einzig logische Wahl. Wir haben tatsächlich, bevor wir zum Rest der Liga kommen, noch ein, zwei kleine andere Themen. Ich würde mal anfangen mit den Nominierungen. Und zwar ist jetzt ja Länderspielpause. Das heißt, wir hören uns jetzt ja auch 2 Wochen nicht. Und 2 Wochen lang ja, sehen wir nichts von Schalke. Also es gibt ein Testspiel gegen Gütersloh. Das werden wir eventuell, wenn wir dran denken, zumindest mal kommentieren, aber nicht irgendwie akut, weil wir es als Testspiel nicht für so wichtig erachten. Und wir haben auch einige Spieler, die nicht da sind über die Länderspielpause jetzt. Und zwar 2 Spieler, die mit der A-Nationalmannschaft weg sind. Einmal Darko Čurlinov für die nordmazedonische Nationalmannschaft. 2 Testspiele und auch Blendi Idrisi mit dem Kosovo bei 2 Testspielen dabei. Und dann haben wir noch 3, die mit U-Mannschaften unterwegs sind. Einmal Ibrahima Cissé. Ja, ich frage mich auch, warum der in der Nazio spielt. Aber er spielt halt in der U23 von Mali, die jetzt auch nicht dafür bekannt sind, die Sterne von mir zu spielen. Da ist er nominiert. Und Yusuf Kabadai und Keke Top sind für die deutsche U20 nominiert. Die spielen 2-mal gegen Frankreich am kommenden Freitag und kommenden Montag. Und Hassan Ouedraogo wäre natürlich auch ein Kandidat gewesen für die U18 in dem Fall, hat sich aber dagegen entschieden. Ja, kann ich verstehen, er ist gerade erst wieder fit und nach all dem, was mit dem DFB so im November da passiert ist, da haben wir uns ja schon ausführlich zu geäußert, hat er sich dagegen entschieden jetzt dafür in Rücksprache mit dem Verband, glaube ich, für uns, wenn er ein bisschen länger noch bei Schalke jetzt ist und ein bisschen mit den anderen trainieren kann, etwas sehr, sehr Positives. Die 5 sind auf jeden Fall jetzt, haben auf jeden Fall keine Pause, so wie der Rest, so ein bisschen spielfrei, sondern haben im Fall von den meisten auch noch ein bisschen Reisestress.
Ja, 2. News, die es gibt heute, Montag, hat Schalke auch die Geschäftszahlen von 2023 veröffentlicht. Vielleicht eine kleine positive Nachricht dann doch. Wir haben zum ersten Mal wieder einen Gewinn erwirtschaftet seit 4 Jahren, also schon eine beachtlich lange Zeit. 7 Millionen sind es, 6,9, 7 Millionen aufgerundet. Wir haben den Umsatz konnten wir erhöhen von 157 auf 168 Millionen, konnten Verbindlichkeiten abbauen, ungefähr so 12 Millionen haben wir da abgebaut. Negatives Eigenkapital ist gesunken von 109 auf 103 Millionen, also alles eigentlich sehr gute Nachrichten, aber ja, wie gesagt, also die sportliche Situation bereitet dann auch Christina Rühlhamers dann doch große Bauchschmerzen, denn ja, wie gesagt, wenn wir absteigen, dann wird es richtig, richtig eng. Man will sogar wirklich, also eine Insolvenz wird öffentlich wirklich nicht ausgeschlossen. Also da wird jetzt nicht gesagt, dieser Verein wird nicht insolvent gehen. Es ist wirklich ein reelles Szenario, was eintreten könnte bei einem möglichen Abstieg vielleicht. Aber was auch gesagt wurde, falls man jetzt die Liga hält, man wird auf jeden Fall diese Zweitliga-Lizenz kriegen, auch wahrscheinlich ohne Auflagen. Und Probleme mit Lizenzen würde es halt nur geben, wenn wir in die dritte Liga absteigen würden. Ich denke, aber das war uns auch allen vorher klar, dass es dann, glaube ich, nicht in Liga 3 gehen wird, sondern eher direkt ein Neustart in Liga 4 bevorsteht. Was auch noch vielleicht zu erwähnen ist, ist, dass wir ja unser negatives Eigenkapital jetzt noch in diesem Jahr um 5% weiter sinken wollen. Denn laut Vorgaben der DFL Ja, müssen wir das tun, denn ansonsten droht in 2 Jahren, also zur Saison, was ist das, 25, 26, einfach Punktabzug schon von Anfang an der Saison. Also wir starten dann mit negativen Punkten, auch ein Szenario,
was 3 Punkte wären es, ja.
Also im Profifußball habe ich das noch nicht erlebt, ehrlich gesagt. Also mir würde jetzt kein Beispiel einfallen, ehrlich gesagt, jetzt zumindest in der Bundesliga oder im deutschen Profifußball. Also, wie gesagt, es ist dann doch, 7 Millionen klingt jetzt erstmal nett auf jeden Fall. Ist auch gut, dass wir anscheinend da ordentliche Arbeit leisten. Aber wie gesagt, wenn die Mannschaft, diese 11 Spieler da auf dem Platz, das hier die Saison noch einscheißen, wird das auch wirtschaftlich ganz, 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 ganz böse.
Die aktuelle Live-Recherche hat bei mir ergeben, dass tatsächlich der Eintracht aus Frankfurt 1999-2000 mal Punkte abgezogen wurden, tatsächlich 2. TuS Koblenz sind in der 2. Liga auch mal Punkte abgezogen worden, Bielefeld auch mal, 1860 auch, und das letzte Beispiel, das weiß man vielleicht noch, ist 9 Jahre her, der VfR Aalen hat mal Punktabzug bekommen und ist dadurch tatsächlich abgestiegen, und inzwischen, damals durch diesen Punktabzug, ist man dann von der 2. in die 3. Liga abgestiegen, inzwischen ist VfR Aalen 5. Ligist. Also,
jo, stimmt, da kann ich noch eher.
Hoffen wir, dass
oh nein.
Also die sind auch wirklich, die spielen jetzt irgendwo in der Oberliga Baden, sind die, glaube ich, gerade. Naja, also ich finde den letzten Satz vom Kicker-Artikel dazu toll, wo Toni Lieto schreibt, aktuell ist alles zwischen 4. Liga und Wiederaufstieg im Mai 25 möglich. Das finde ich halt echt erschreckend.
Ich mache das, also, dieser Verein raubt mir so viel Lebenszeit. Allein dieses Szenario kostet mich schon wieder so viel Energie und so viel Kraft in meinem Kopf, ne, dass du dich, das musst du dir mal vorstellen, ne, du musst dir, dein Kopf muss ready sein, nächste Saison in der 4. Liga, was weiß ich, wohin zu fahren, oder halt in 2
Wegberg,
genau, oder halt in 2 Jahren wieder, weiß ich nicht, Derby gegen Dortmund zu machen, oder nach München zu düsen, so, das ist zu viel, das sind 2 andere Galaxien, 2 andere Universen, das ist ja geisteskrank. Ja, aber hoffen wir das Beste, wirklich.
Wir werden sehen, also, ich glaube, dieser Konzernbericht legt halt nochmal sehr offen, also Absteigen ist absolut verboten. Und was den Abstieg angeht, wir haben das ja schon vor 1-2 Wochen so ein bisschen zugemacht, das Thema Abstieg. Das ploppt jetzt wieder so ein bisschen auf. Und warum das so ist, das erklären wir euch jetzt in unserer Rubrik, was sonst noch auf den Plätzen passiert ist. Wir fangen an bei der U19. Da gab es kein Ligaspiel, aber es gab Pokal-Halbfinale. U19-Pokal-Halbfinale. Und Schalke scheidet leider aus. Wir verlieren nach einer langen, schönen Pokalreise mit 1-3 gegen SC Freiburg. Am Ende hoch verdient, sogar 3-0 zurückgelegen, erst als man dann in Überzahl war, überhaupt dazu gekommen, überhaupt zum Elfmetertor durch Bulut noch gekommen. Aber wie gesagt, Freiburg in allen Belangen besser. Leider und verdient ausgeschieden. Mainz übrigens auch. Also tatsächlich, Mainz und Schalke waren da beides Mal die Favoriten, beide Male ausgeschieden. Hoffenheim gegen Freiburg lautet jetzt das Finale im U19 DFB-Pokal.
Wir kommen zur U23, die war wie immer in der Regionalliga West gefordert. Am Freitag zu Hause gegen Paderborn. Ja, und da hat man ein souveränes 3-0 eingefahren. Tore von Schmidt, Amadin und Anin Cora Meisel, alles klar. Auf jeden Fall, wie gesagt, souverän gewonnen. 13-0 war auch abzusehen. Also Paderborn eher in der unteren Tabellenhälfte zu finden. Wir weiterhin ja irgendwo im Mittelfeld. Endlich mal wieder ein Sieg, muss man ja auch sagen. Also haben wir ja die letzten Spiele nicht so gut gepunktet. Aber da scheint es auch jetzt wieder ein bisschen mal bergauf zu gehen. 10. Platz aktuell, 13-0 gegen Paderborn.
Und wir kommen zur 2. Liga und gehen auch zum SC Paderborn, zur ersten Mannschaft. Die haben 1-2 nämlich verloren gegen Braunschweig. Und da sind wir auch schon bei einem der Gründe, warum es wieder spannend wird. Der 17. platzierte Braunschweig gewinnt. Kurucay in der 59. per Strafstoß zum 1-0. Direkte Antwort von Grimaldi, und Philipp macht in der 80. dann das 2-1 für Braunschweig. Muss man sagen, bitter, dass Braunschweig da gewinnt. Die stehen jetzt als Tabellen 17. bei 27 Punkten und damit nur 3 Punkte hinter Schalke. beängstigend.
Wir gehen zur Bremer Brücke. Osnabrück empfängt Düsseldorf, ja, und verliert sang- und klanglos mit 4:0. Düsseldorf wird seiner Favoritenrolle gerecht. Osnabrück ja in den letzten Wochen eigentlich mit ein bisschen Oberwasser unterwegs gewesen. Ja, konnten die Leistung aber dann ja gegen Düsseldorf, gegen stark aufspielende Düsseldorfer nicht bestätigen. Düsseldorf schiebt sich dann sogar über Nacht auf Platz 3, macht da Druck auf den HSV, der erst am Sonntag ran musste. Ja, Düsseldorf immer mehr jetzt mittlerweile Aufstiegskandidat, die machen wirklich ernst. Und Osnabrück jetzt, die haben jetzt 10 Punkte Rückstand auf Platz 16 auf Rostock. Es wird unrealistisch, die sind weg mit dem Spiel. Und ja, schade für die, ehrlich gesagt. Osnabrück, sympathische Mannschaft. Aber ja, kleiner Ausflug in Liga 2 gewesen, gehen direkt wieder runter in Liga 3. Denken wir mal.
Wo ich das auch gehofft hätte, ist die Hansa aus Rostock und die gewinnen leider tatsächlich, auch ganz schlecht für Schalke. Zu Hause mit 1:0 gegen Greuther führt, Neidhardt in der 40. Minute mit dem Tor des Tages und ja, was soll man sagen, also führt, es ist jetzt die 7. Niederlage aus den vergangenen 8 Spielen, die waren Aufstiegskandidat und sind im freien Fall, die sind tatsächlich noch Achter damit, aber also wirklich enttäuschend auch gerade mit dem Kader, den man hatte, also dass man vielleicht nicht um Aufstieg mitspielt, weiter in der Rückrunde war klar, aber dass man so auseinanderfällt, wirklich enttäuschend und sehr schlecht für Schalke, dass es jetzt passiert, auch noch gegen Rostock.
Ja, wer gar nicht enttäuscht die ganze Saison schon über ist der FC St. Pauli. Die waren auswärts bei unseren Freunden aus Nürnberg zu Gast, ja, und gewinnen souverän mit 2:0. Eggestein in der 44. zum 1:0. Ehe dann in der 62. Hartl Nürnberg komplett den Stecker zieht. Gewinnerspiel souverän mit 2:0 sind jetzt auch, ich weiß nicht, wie viele Punkte sind es jetzt? Es sind 10 Punkte auf Platz 3 auf den HSV. Auf den Relegationsplatz, 11 Punkte auf einen Nicht-Aufstiegsplatz. Also Pauli jetzt auch schon so gut wie zu 85% auf jeden Fall durch. Da muss, glaube ich, ganz viel passieren, dass die dann noch aus den Aufstiegsrängen rutschen.
Wir kommen zum nächsten 2:0 Auswärtssieg von einem Aufstiegskandidaten, und zwar Holstein Kiel. Die letzten Wochen da so ein bisschen mäßig gewesen. Jetzt gewinnen sie aber auswärts gegen Elversberg, völlig verdient, souverän und einfach gespielt wie ein Aufsteiger, fand ich. Ich habe das Spiel ein bisschen gesehen oder zumindest in der Konferenz. Machino kurz vor der Pause, Sander kurz nach der Pause, einfach in allen Belangen besser. Elversberg den Stein abgekauft und man läuft damit auch immer weiter Richtung Aufstieg. Also Hamburg die letzten Wochen ja eher schwach gewesen. Auch Kiel jetzt 5 Punkte Vorsprung. Die sind natürlich längst noch nicht sicher. Aber nachdem Kiel ja vor einigen Jahren knapp den Aufstieg in der Relegation gegen Köln verpasste, sieht es dieses Jahr gut aus, als könnte es reichen für Kiel. Als würde es ein ganz, ganz großes Nordlicht geben in der Bundesliga. Den nördlichsten Bundesliga-Verein aller Zeiten.
Kommen wir zum Topspiel und Hannover 96, die ja auch noch Aufstiegsambitionen haben und mit einem Sieg gegen Kaiserslautern zu Hause sich nochmal ordentlich im Aufstiegsrennen hätten zurückmelden können. Es langt aber nur zu einem 1:1 gegen den zu dem Zeitpunkt 16. Der Liga. Also ich auch, wie gesagt, wieder schlecht für Schalke. Ich weiß nicht, wie Hannover das verkackt hat. Erstmal nochmal vielleicht zu den Fans von Hannover. Die Ultras wurden da 70 Jahre alt. Was eine heftige Choreo. Die haben einfach Stadion abgebrannt. Dickes Feuerwerk gemacht. Kann man sich auf YouTube bestimmt reinziehen. Richtig geil. Aber wie gesagt, die Leistung auf dem Platz war nicht Choreo-like. Man konnte Lautern wirklich nicht bezwingen. Und nur 1:1 angespielt, ein Punkt. Für Lautern extrem wichtig, für Hannover sehr bitter, hätten auf 2 Punkte an Hamburg ranrücken können. Und Lautern, wie gesagt, jetzt auf Platz 15, ein Punkt vor Rostock auf Platz 16, also immens wichtiger Punkt für die und immens schlecht für Schalke, denn dadurch auch nur ein Punkt hinter Schalke.
Der HSV gewinnt mit 3:0 gegen Wiesbaden. Und ist damit wieder mitten im Aufstiegsrennen drin. Man kann den 3. Platz verteidigen, den Düsseldorf ja zeitweise innehatte. Muheim, Benesch und Königsdörfer mit den 3 Toren. Wiesbaden chancenlos gewesen, Hamburg klar besser und damit der verdiente Sieger.
Machen wir den Spieltag zu mit dem Gegner von, in 2 Wochen, von unserem Gegner von in 2 Wochen, dem KSC. Der hat zu Hause Magdeburg empfangen. Vielleicht nochmal im Kontext, wir haben gegen Magdeburg 3:0 verloren. Und Karlsruhe verliert nicht, sondern gewinnt gegen Magdeburg. Und wie? 7:0 schlägt Karlsruhe den 1. FC Magdeburg. Was ein Spiel wirklich. Magdeburg komplett von der Rolle gewesen, von Minute 1 an. Da ist wirklich im 5- bis 10-Minuten-Takt sind die Dinger da ins Magdeburger Tor geflogen. Es ist der höchste Sieg der Vereinsgeschichte in der zweiten Liga für Karlsruhe. Und komplett verdient gewonnen. Ich muss sagen, dieses Spiel hat mir sehr Angst gemacht, da Karlsruhe auf jeden Fall auch Effizienz bewiesen hat. Also da war halt wirklich jeder Torschuss war ein Treffer. Ich bin mal gespannt, was das dann gibt nächste Woche. Karlsruhe jetzt auf Platz 7, Magdeburg auf 12.
Und damit sind wir durch mit der zweiten Liga und schauen einmal auf den Spieltag in 2 Wochen. Da haben wir keine Spiele am Freitag, da Karfreitag ist. Ostersamstag haben wir Kiel gegen Rostock, Lautern gegen Düsseldorf und Braunschweig gegen Elversberg. Das Topspiel ist Hertha gegen Nürnberg. Am Sonntag haben wir Pauli gegen Paderborn, Magdeburg gegen Hannover und Fürth gegen Hamburg und Wiesbaden gegen Osnabrück. Und dazu am Sonntag 5 Spiele gleichzeitig noch, am Ostersonntag Schalke, wie gerade angesprochen, gegen den KSC, gegen Karlsruhe zu Hause. Aber Felix, was ist dein Gefühl, was wird das?
Du musst komplett jetzt auf die Heimstärke gehen, denke ich, in den nächsten Spielen. Ich gehe davon aus, dass jetzt 2 Wochen auf jeden Fall genug Zeit sind, die nochmal alle wach zurückrütteln. 2 Wochen sind genug Zeit für einen Soppi und auch für einen Brunner. Das sind ja nicht so allzu schwere Verletzungen jetzt gewesen, wieder zurückzukommen und fit zu werden. Selbes gilt auch für den Uwe Draogo, der vielleicht dann schon wieder, ich weiß nicht, wie es im Training so bei ihm aussieht, ich wüsste jetzt auch nicht, wo er jetzt in der Startelf oder in dem System gerade Platz finden sollte, weil auf den Achterpositionen sehe ich ihn eigentlich nicht, da wo Orian und Kavadai gerade spielen, also ich sehe ihn schon eher in der Zentrale, aber da ist Karaman auch für mich gesetzt, also Option wäre halt Karaman vielleicht in den Sturm zu stellen, neben den Tirole oder als ein bisschen mehr hängend hinter Tirole zu spielen und dann auf der 10 den Uwe Draogo dahin zu packen. Trotzdem denke ich halt, wie gesagt, Heimstärke, wir haben die und Karlsruhe, ja, die haben jetzt zwar 7-0 gewonnen, aber das werden die, denke ich, vor 60.000 in Gelsenkirchen nicht nochmal hinkriegen, so eine Leistung.
Ja, Magdeburg war auch einfach unglaublich scheiße.
Ja, also ich sag mal so, unsere Abwehr wäre auch ein Kandidat dafür, so zerpflückt zu werden, ehrlich gesagt. Aber ich denke, das wird ein Sieg für uns. Wir gewinnen 1-0, es wird ein schlimmes Spiel, glaube ich. Ich gehe mit dem 1-0. Wir spielen zu 0, das ist krass. Wieso habe ich das getippt? Aber gut, 1-0.
Das traue ich uns nicht zu, wo du es gerade sagst, dass wir zu 0 spielen. Ich würde sagen, wir gewinnen das auch. Ich glaube auch daran, die Argumente kommen von dir, sind schon ziemlich gut. Ich gehe mit einem 3-2. Ich sage, wir machen wieder hier wildes Spiel und ich hoffe, dass wir das irgendwie gewinnen. Ja. Mehr lässt sich dazu nicht sagen. Und mutig, ja. Also Tore können wir ja nur verteidigen. Ist ja jetzt halt eine völlige Katastrophe. 54 Gegentore in 26 Spielen. Ey. Das ist über 2 Tore.
Schlechteste Defensive. Kannst
du dir wirklich nicht ausdenken. Schlechteste Defensive der Liga. Genau. Das dazu. Wir hören uns in 2 Wochen hoffentlich mit besseren News als diesmal. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Woche. Glück auf und ciao, ciao.
Glück auf, tschüss.